Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Persönlich. Heute stelle ich Ihnen zwei Herren vor, die sich der alternativen Krebstherapie verschrieben haben. Wenn nichts mehr zu gehen scheint, dann treten Sie an die Seite der Patienten, stärken Sie und richten Sie wieder auf.
Die Gäste heute: Lothar Hirneise ist Vorstand von Krebs 21, ehemaliger Forschungsdirektor der National Foundation for Alternative Medicine in Washington DC, Buchautor, Mitbegründer und Geschäftsführer des 3E-Zentrums in Buch. Und Klaus Pertl, er ist Gründungsmitglied und zweiter Vorstand von Krebs 21, seit 1998 als Mindstore-Trainer tätig. Er ist ebenfalls Autor, Mitbegründer und Geschäftsführer des 3E-Zentrums.
Meine Herren, Krebs 21, was ist das? Das ist ein Verein, den Sie gegründet haben.
Richtig, das ist ein gemeinnütziger Verein und den haben wir vor 19 Jahren gegründet. Und die Idee war, Menschen Informationen zu geben über alternative Therapien, die es gibt, um einfach, wir haben so einen Slogan gehabt, man kann nur entscheiden, wenn man auch Wissen hat. Also müsste man Wissen vermitteln. Und die Idee war also, genügend Informationen zu sammeln an einer Stelle, wo dann Menschen, die teilweise selber nicht die Zeit oder die Energie haben, sich zu informieren, dort Informationen bekommen. Also das war die Grundidee von Krebs 21 und vor 19 Jahren als gemeinnütziger Verein gegründet.
Sie sind keine Ärzte und trotzdem haben Sie medizinisches Wissen sich angeeignet, Krebs 21 zu gründen, da muss man sich ja informieren. Da braucht man wirklich ein unglaubliches Fundament. Wo haben Sie sich das hergeholt?
Vielleicht kann ich dazu was sagen. Also ich bin zuerst mal Krankenpfleger von Beruf, habe später eine psychotherapeutische Ausbildung noch gemacht und habe 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Hier in Winnenden übrigens in der Psychiatrie viele Jahre. Und dann in der Sonnenberg-Klinik, eine psychoanalytische Modellklinik in Stuttgart. Also ich habe so ein Basiswissen gehabt, aber ich habe natürlich überhaupt gar nicht irgendetwas mit onkologischen Themen zu tun gehabt. Ja. Kann die mich nicht aus. Wie informiert man sich auf zwei Dinge? Man liest sehr viel. Und ich habe mich dann auch oft mit den Menschen getroffen, die die Bücher geschrieben haben oder die in den Büchern vorkamen. Und das Nächste, man reist sehr viel. Also ich war in über 30 Ländern, habe über 100 Kliniken besucht. Herr Pertl und ich sind am Anfang sehr viel gemeinsam gereist. Und ich bin dann später gereist für eine Stiftung in Washington, deren Forschungsdirektor ich war. Und wo ich dann einfach im Auftrag dieser National Foundation for Alternative Medicine gereist bin. Und einfach untersucht habe, was gibt es denn mehr an Krebstherapien als die sogenannten üblichen drei großen, also Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Und ich muss zu meinem eigenen Ding hier sagen, ich war selber überrascht. Ich wusste nicht, was es in Russland gibt. Ich wusste nicht, was es in China oder Japan gibt. Und ich wusste überhaupt nicht, was es in Mexiko gibt. Mexiko ist deshalb so interessant. Es gibt in einer Stadt in Mexiko, in Tijuana, mehr als 100 alternative Krebskliniken, was die meisten Menschen gar nicht wissen. Ich wusste es auch nicht. Aber wir sind dorthin gereist, gemeinsam. Wir haben uns diese Kliniken angeschaut. Wir haben mit den Professoren, mit den Ärzten gesprochen. Aber am meisten hat uns dann überzeugt, was die Patienten uns erzählt haben. Und das ist auch, sage ich mal, die Stärke von Krebs 21, von uns beiden. Wir haben mit mehr als 10.000 Menschen gesprochen in den letzten 19 Jahren, die alle nach Hause geschickt wurden zum Sterben und einfach nicht gestorben sind. Und das ist im Grunde genommen unser Wissen, das wir uns aufgearbeitet haben in den letzten Jahren. Was haben diese Menschen getan, wo die Ärzte gesagt haben, sorry, wir können nichts mehr für sie tun?
Herr Pertl, wie war das bei Ihnen? Wo haben Sie Ihr Wissen her? Wo haben Sie angefangen?
Ja. Also ich bin von Beruf Kaufmann, habe hier in der Sparkasse in Waibling meine Ausbildung gemacht und habe dann auch als Banker hier bei der Südwestbank in Waibling gearbeitet. Also ich komme eigentlich so aus dem Analytischen, also im Strukturierten und bin dann nach London gegangen, habe mich dort selbstständig gemacht. Als Unternehmer, also ein Handelsunternehmen, ein ganz normales, wir haben da die Industrie beliefert mit Produkten. Und ich wollte für mich herausfinden, wie kann man besser mit der Zukunft umgehen. Und habe dann in England, in London, Mindstore kennengelernt. Und Mindstore hilft einem so mit Imagination, Fantasie, Vorstellungskraft, Emotionen, Stress besser umgehen zu können. Und mich hat es so fasziniert, dass ich auf diesen Gründer von Mindstore zugegangen bin und habe gesagt, finde ich super, was du machst, würde ich auch gerne machen, könntest du mich ausbilden? Und das hat er dann gemacht und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Das war dann auch vielleicht vor mehr als 20 Jahren und habe dann hier angefangen, das zu unterrichten. Und mein Fokus war schon immer Menschen. Also Menschen verstehen, vor allem in den Emotionen, in den Ängsten, im Stress, den man hat, aber auch in Visionen wieder Vertrauen aufzubauen, Hoffnung zu bekommen. Und das ist mein Fokus. Und es hat viele Jahre Arbeit und natürlich praktische Arbeit. Und in dem Training sind auch bestimmt 5.000 bis 8.000 Menschen gewesen, die ich persönlich begleitet habe, plus die vielen, vielen Gespräche mit Menschen, die Krebs haben. Und dann sieht man, wo Hoffnung notwendig ist, wo es Vertrauen wieder aufgebaut werden sollte.
Wie haben Sie sich gefunden, dass Sie dann später dieses Zentrum dann auch gegründet haben? Da gab es erstmal Krebs 21, dann sind Sie wieder hier nach Deutschland gekommen, dann hat man sich da gefunden, es muss ja einen Anknüpfungspunkt gegeben haben.
Das war viel früher, richtig?
Ja, wir kennen uns seit über 40 Jahren eigentlich. Ja.
Also im Alter von 14 haben wir uns
kennengelernt haben wir uns beim VfL Waiblingen, beim Handball. Wir haben beide Handball gespielt, wir haben beide 20 Jahre Kampfsport gemacht. Mhm. Wir haben beide Schulen hier gehabt, in Waiblingen und in Schondorf. Wir haben über 400 Kung-Fu-Schüler gehabt, wir haben lange Kung-Fu unterrichtet. Und Klaus ging ja dann nach London, er war dort sehr erfolgreich als Banker bzw. als Unternehmer. Und ich bin damals aus dem Krankenhaus heraus, habe eine recht erfolgreiche Firma aufgebaut, die ich 1996 verkauft habe. Ja, und dann ist eigentlich schon etwas passiert in unserem Leben, nämlich dass ein Freund von uns, mit dem wir lange Handball gespielt haben, an Krebs erkrankt war. Zum zweiten Mal, er hatte ein Rezidiv. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich nie vorher mit Krebs beschäftigt. Und dann aber, ich hatte damals meine Firma verkauft, weil ich hatte eigentlich vor, die nächsten Jahre mal nichts zu tun, um mich mehr um Frau und Kinder zu kümmern. Ja, und dann zu dem Zeitpunkt hatte ein Freund von uns eben dieses Rezidiv. Und ich kannte mich ja nicht aus. Und dann habe ich Klaus per Zufall in Anführungsstriche in London besucht. Und wir sind auch wieder per berühmtem Zufall auf eine Messe gemeinsam gegangen. Und auf dieser Messe hat eine Frau ausgestellt, die heißt Lynn McTaggart. Die hat ein ziemlich berühmtes Buch geschrieben. Das heißt, was Ärzte ihnen nicht erzählen. Und die hat auch eine Zeitschrift in England, What Doctors Don't Tell You. Und in dieser Zeitschrift schreibt sie auch über alternative Krebstherapien. Und diese Frau haben wir kennengelernt, eine fantastische Amerikanerin, die aber schon seit 30 Jahren in London lebt. Und wir haben die am Stand per Zufall gesehen und dann anschließend habe ich zu Klaus gesagt, du, warum fragen wir denn dich diese Autorin, die kennt sich unglaublich aus mit Krebs, ob die unserem Freund helfen kann oder ob sie einen Arzt kennt, der unserem Freund helfen könnte. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, warum kommt ihr nicht, also zu mir, warum kommst du nicht nach London? Da ist in 3 Wochen ein großer Kongress und da kommen aus der ganzen Welt Ärzte, die Alternativkrebstherapien. Ich bin an dem Wochenende dann zu Klaus gegangen, wir sind zusammen auf den Kongress, aber unser Freund starb an diesem Wochenende. Und zuerst mal hatten wir dann gedacht, naja, okay, gut, geht uns nichts mehr an. So, aber das hat in uns gearbeitet. Wir hatten beide keine Ruhe mehr, weil da ist Folgendes passiert. An dem Wochenende haben wir einen Mann kennengelernt, Frank Wiebel, der Chef ist von People Against Cancer, also Menschen gegen Krebs in Amerika. Das ist eine ziemlich große Organisation in Amerika, die sich verschrieben hat der alternativen Krebsforschung. Und den Präsidenten haben wir kennengelernt, mit dem sind wir abends essen gegangen. Und der hat uns da erzählt von was es da auf der Welt alles gibt. Und wir waren dann auf dem Kongress ja gemeinsam. Ja. Wir haben gesehen, da gibt es Ärzte in Russland, in Japan, in Amerika, in Mexiko. Und die therapieren Krebspatienten ohne Chemotherapie und Bestrahlung.
Also das sind Ärzte? Das sind Ärzte. Keine?
Alles Ärzte.
Okay,
alles
das sind Ärzte, das sind Mediziner.
Alles Mediziner. Okay. Und dann habe ich, ein paar Wochen später haben wir uns wieder getroffen. Und dann sage ich zu Klaus, wie geht's dir eigentlich da damit, was die da erzählten? Weil es gibt ja nur eine Wahrheit. Das kann doch nicht sein, was die sagen. Da müssten wir doch schon mal irgendwas davon gehört haben. Und ich habe gesagt, komm, ich habe 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich würde doch wissen, wenn es so etwas gäbe. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Wir hatten beide Lust, mal wieder auf Tour zu gehen. Ja. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, anstatt wir mal an den Strand liegen, lass uns mal ein paar Wochen alle diese Ärzte besuchen. Wir fliegen nach Mexiko, wir fliegen nach Amerika, wir fliegen in die IAT-Klinik, eine recht bekannte Krebsklinik in den Bahamas und haben gesagt, da fliegen wir hin. wir fragen diese Ärzte und dann haben wir Frank Wiewel in Amerika und haben gesagt, wo glaubst du denn, gibt es die besten alternativen Krebstherapien auf dieser Welt? Der hat uns eine Liste gemacht von Moskau über Tokio, über Peking, über Mexiko und wir zwei haben gesagt, das machen wir. Wir nehmen uns ein paar Wochen Zeit, wir fliegen dahin und sprechen mit all diesen Ärzten.
Ich glaube, da war auch diese Frage, weil wir, nochmal, wir beide, wir sind nicht esoterisch. Also wir sind eher genau das Gegenteil davon. Also uns war sehr suspekt, dass es überhaupt was Alternatives gibt.
Sehr kritisch waren wir.
Sehr kritisch. Also ich habe mir gedacht, also das kann nicht sein. Also weil wir sind sehr bodenständige Schwaben, wenn man das so sagen will. Erstens hat uns beeindruckt, es waren Ärzte. Zweitens hat uns beeindruckt die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist, wenn die Recht haben? Und das können wir nur rauskriegen, wenn wir selber mal schauen. Weil sonst hörst du ja immer, der sagt, die sagen, aber wir wissen es ja nicht. Also haben wir gesagt, wir gehen selber hin. Das ist auch eine schöne Reise gewesen. Und das hat uns wieder begeistert, weil die haben uns einfach überzeugt, dass es Optionen gibt. Das ist eigentlich der Knackpunkt.
Und die haben ihre Türen geöffnet. Die haben gesagt, kommt her, wir sagen es euch.
Ja, wir hatten großes Glück, dass Frank Wiewel viele dieser Ärzte kannte. Und der hat dann gesagt, du, da kommen zwei nette Deutsche, die möchten sich einfach mal vor Ort überzeugen, ob das, was ihr da macht. Und wir hatten ein großes Glück. Wir waren in einer Klinik in Tijuana, die heißt Oasis of Hope, also die Oase der Hoffnung. Und in dieser Klinik von Dr. Contreras waren wir eine ganze Woche dort. Wir haben dort geschlafen in der Klinik und die haben uns erlaubt, mit allen Patienten zu reden. Und an dem Wochenende, wo wir dort waren, war ein großes, Celebration, 20-Jahr-Celebration der Klinik. Und da kamen, 200, 300 Patienten oder so, die alle dort geheilt wurden. Und die kamen zu dieser großen Fest, kamen dort her und wir konnten die natürlich alle interviewen. Wir haben gesagt, was habt ihr denn gemacht und wie seid ihr gesund geworden? Und ich glaube, das war so dieses, was uns, außer Frank Wiewel, der uns sehr beeindruckt hat, was uns am meisten umgedreht hat, wo wir dann zurückgekommen sind und gesagt haben, das gibt es ja, weil warum sollten uns die Leute belügen? Und wir haben uns ja vor Ort überzeugt, ja. Ich denke, das hat uns schon unser Leben verändert, ja.
Und die hat uns dann, oder der Frank Wiewel hat uns dann einen Namen genannt, nämlich eine Dr. Johanna Budwig in Freudenstadt.
Ach was.
Ja, das ist auch eine unglaubliche Geschichte. Okay. Er hat gesagt, für ihn ist eine der besten Wissenschaftlerinnen und beste Therapeutin, die Krebstherapien, die wohnt in Deutschland in Freudenstadt. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, man muss überlegen, wo das war. Wir waren in Iowa, in the middle of nowhere in Amerika. Und da erzählt uns jemand, eine Stunde von Stuttgart weg lebt die beste Frau, die er je in seinem Leben kennengelernt hat. Und dann haben wir gesagt, ja, die müssen wir ja kontaktieren. Und als wir dann zurückgekommen sind, haben wir Frau Dr. Johanna Budwig kontaktiert. Sie wollte uns zuerst gar nicht sehen. Ja, sie hat gesagt, sie redet mit niemandem. Sie hat so viel negative Erfahrung. Sie hatte gedacht, wir sind Journalisten oder sonst irgendetwas. Und dann hat sie gesagt, sie redet mit uns nicht. Dann habe ich wieder Frank Wiewel in Amerika angerufen. Er hat mit ihr telefoniert und gesagt, nein, die zwei sind in Ordnung. Das sind nette Leute. Du kannst die ruhig empfangen. Ich bin dann sehr regelmäßig zu ihr hingefahren nach Freudenstadt und habe die ganzen Dankesbriefe angeschaut. Jetzt kann man sagen, Dankesbriefe sind keine Studie oder so etwas. Aber wenn Sie sehen, dass ein Mensch schreibt, ich war todkrank, ich war aufgegeben, ich habe Chemotherapie gemacht, alles hat versagt, dann war ich bei Ihnen und heute bin ich tumorfrei, dann hat es eine Aussagekraft, die mir heute viel wichtiger ist als irgendwelche randomisierte Doppelblindstudien, mit denen immer in der konventionellen Medizin angegeben wird. Ja? Und die nette Dame, die damals 89 Jahre war, muss man dazu sagen, und immer noch topfit, hat auch unser Leben verändert, weil wir dort einfach gesehen haben. Und erst dann haben wir begonnen, überhaupt uns umzuschauen, was gibt es in Europa. Wir waren auch, wie viele Deutsche, man schaut immer über den Ocean nach Amerika und wie toll die da drüben sind. In Wahrheit sind wir heute der Meinung, die sind uns Jahre hinterher. Also die große ganzheitliche Medizin ist eigentlich in Europa und teilweise in Asien, aber nicht so sehr in Amerika. Ja.
Jetzt komme ich trotzdem nochmal zurück. Und zwar, Sie haben sich die Patienten angeschaut, beziehungsweise die Gäste angeschaut, die dann kamen zu diesem Fest. Und was haben die gemacht, was hatten die alle gemeinsam, dass es doch, man kann es vielleicht schon sagen, auch erfolgsversprechend ist?
Wir haben relativ schnell Folgendes herausgefunden, dass es eigentlich immer drei Dinge gibt. Ungefähr in zwei Drittel der Fälle haben die Leute ihre Ernährung geändert. Sie haben verschiedene Ernährungsformen gemacht. Sie haben Öl-Eiweiß-Kost gemacht, Sie haben Gerson-Therapie gemacht, Sie haben Ayurvedisch gemacht, Sie haben Rohkost gemacht. Es gibt sehr verschiedene.
Aber
Makrobiotik war sehr erfolgreich. Aber Sie haben etwas gemacht. Sie haben ein, ich sage mal, strenges Ernährungstherapiekonzept eingehalten. Das war also der erste Punkt, der uns aufgefallen ist, dass ungefähr so 60-70% hat ein Konzept durchgezogen. Mhm. Dann haben ebenfalls so im Zweidrittelbereich haben die Menschen Entgiftungstherapien gemacht. Was bedeutet das? Die haben in der Regel 2-3 Dinge gemacht immer. Das erste ist eine Darmsanierung mit Einläufen, mit Medikamenten, was auch immer. Aber der Darm hat eine große Rolle gespielt. Das heißt nicht umsonst immer, im Darm sitzt der Tod, ja, altes Lateinerwort. Und dann haben sie noch etwas gemacht, sie haben auf ihre Zähne geachtet. Ja. Auch das haben wir, weiß noch der eine Fall, in der Oasis of Hope möchte ich ganz kurz einen Fall erzählen. Da kam ein junger Mann im Rollstuhl rein, am ersten oder zweiten Tag, als wir dort waren. Und der hatte ein Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs. Und der war wirklich... Der hat ausgesehen wie der Tod und konnte kaum mehr essen, hatte keine Energie mehr, dem ging es unglaublich schlecht. Und dann haben die Ärzte dort, Dr. Contreras, haben ihm 3 Zähne gezogen und alles sogenannte wurzelbehandelte Zähne. Und 2, 3, 4 Tage später sind wir mit diesem jungen Mann draußen spazieren gegangen. Und da haben wir gesagt, weil da ist ja sonst fast nichts passiert, außer diese Zähne gezogen. Und das hat uns so auch davon überzeugt, was ist denn das? Erst dann später habe ich erfahren, dass es so etwas auch in Deutschland früher gab. Dr. Issels in Bayern, einer der bekanntesten Ärzte, den es jemals gab in Deutschland, der zum Beispiel Bob Marley und solche Leute behandelt hat, der hat es auch schon früher gemacht. Also das gab es schon vor 50 Jahren in Deutschland, nur das ist alles heute untergegangen. Ja. Und diese Zähne rausziehen hat den Körper so entgiftet, weil wurzelbehandelte Zähne produzieren permanent Toxine, also bestimmte Giftstoffe, und nur durch das Zahnziehen wurden die entgiftet. Das war also das zweite E. Und das dritte E war dann einfach energetisches Arbeiten. Was bedeutet das? Energetisches Arbeiten heißt zuerst einmal Stress reduzieren und nochmal Stress reduzieren. Wenn man nicht versteht, welche Prozesse dahinter stehen, denkt man, was hat Krebs mit Stress zu tun? Aber glauben Sie mir, es hat extrem viel damit zu tun.
Wir sagen auch manchmal beim dritten E, das ist so Leben 1, wo Krebs in das Leben gekommen ist, irgendwie gehen lassen, und Leben 2, wo wieder Leben will, das fördern. Also das heißt so ein Systemsprung. Also man springt von einem Weg auf einen anderen Weg. Und das ist so die Lebensveränderung. Und manchmal sagen wir auch, wir wollen eine Oase finden. Also unser neues Leben soll, wenn wir bei Lebensqualität wir sind, mehr eine Oase sein im Sinn von Wohlbefinden. Das heißt nicht, dass wir im Paradies leben müssen. Wir können auch hier die Oase haben. Aber dass der Körper, die Seele, der Geist, wenn man das als Gesamteinheit sieht, sich wieder wohler fühlen können.
Es gilt heute in der Medizin halt nur, wenn man Pillen nimmt, wenn man Infusionen kriegt, wenn man operiert wird, das ist sozusagen Medizin. Aber Ernährungsumstellungen, sich im Notfall scheiden zu lassen, sich im Ehepartner zu sagen, so geht es nicht mehr, den Beruf hinzuschmeißen, das sind alles keine Therapien. Aber interessanterweise waren das genau die Punkte, die Menschen getan haben, die todkrank waren, damit sie wieder gesund geworden sind. Also für uns sind diese Dinge heute genauso wichtig wie irgendwelche Infusionstherapien.
Und vielleicht kann man auch sagen, Dr. Johanna Budwig hat uns immer so ein schönes Beispiel.
Genau, da wollte ich, wieder nach Freiburg. Genau, ich wollte wieder zu ihr.
Der hatte uns ein interessantes Beispiel erzählt. Der hat immer gesagt, wenn mein guter Quark, also Öl-Eiweiß-Quark ist eine Mischung, mein guter Quark bringt nichts, wenn die Frau, in dem Fall ist eine Frau bezogen, wieder nach Hause kommt und ihr Mann schlägt sie weiterhin. Also der hat damit ausdrücken wollen, also dieser gute Quark, die guten Substanzen, das Gute reicht nicht aus, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich dauernd Angst und Stress habe. Und das war für mich immer ganz wichtig zu wissen. Und das stimmt auch. Deswegen hat Dr. Johanna Budwig auch immer gesagt, psychologisch hat sie es immer damals so ausgedrückt, psychologisch muss man viel arbeiten. Was sie gemeint hat, ist halt raus aus dem Stress, raus aus diesem Leben.
Was hat sie noch gesagt?
Sie war ein unglaubliches Genie, hat ein Leben lang für die Wissenschaft gelebt und hat sich aber mit dem sogenannten Establishment angelegt, weil sie in der Fettforschung war. Sie war die oberste Leiterin mit einem berühmten Professor Kaufmann und sie hat 1949 die Papierchromatographie entdeckt, also wo man Fette aufteilen kann in gesättigte, einfach oder mehrfach ungesättigte Fette. Und dafür wurde sie sehr berühmt. Sie hat aber auch Folgendes herausgefunden, weil sie dadurch in die Krebsforschung kam, durch diese Forschung über Fette, hat sie schnell herausgefunden, dass Transfettsäuren, also veränderte Fettsäuren, in der Krebsentstehung eine große Rolle spielen können. Und dann hat sie sich, ist sie an die Öffentlichkeit damit gegangen und wurde dadurch, ich sage mal, geschasst. Sie wurde rausgeworfen und hat dann Anfang der 50er begonnen, mit ihrer sogenannten Öl-Eiweiß-Kost, also eine Ernährungsform, Krebspatienten erfolgreich zu therapieren. Und das hat sie dann 50 Jahre lang gemacht. Ja.
Also erfolgreich.
Erfolgreich. Und das möchte ich auch hier immer wieder mal betonen, weil es heißt immer, nur die konventionelle Medizin haben universitäre Studien, also randomisierte Doppelblindstudien, und da ist erfolgreich. Und die, sag mal, die anderen, egal ob man das alternativ, ganzheitlich oder wie man immer das nennt, die haben keine Studien oder so etwas. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Es gibt, wenn man weltweit schaut, in Russland, in China, in Amerika, in Indien, in Mexiko, es gibt überall große Studien. Ich selber habe mehrere Studien für die National Foundation in Amerika gemacht, nur es interessiert niemanden. Ja? Solche Studien, Sie können hunderte von Studien, wir selber haben hier im Zentrum eine Studie mit 68 Patienten gemacht vor ein paar Jahren. Wir konnten beweisen, wie erfolgreich wir sind, aber es wird nur belächelt von der Schulmedizin. Ja? Es wird einfach gesagt, ja, das sind ja keine richtigen Studien. Also insofern, man kann niemanden beeindrucken. Mich kann niemand mit universitären Studien beeindrucken, weil ich zum Beispiel weiß, wie an Universitäten über Ethikkommissionen solche Studien heute stattfinden. Die werden ja alle von wem bezahlt? Von Pharmafirmen. Es gibt keine freie Forschung in Deutschland. Ja? Es gibt nur noch Patentforschungen. Ja? Also auf gut Deutsch gesagt, eine Pharmafirma möchte ein Medikament haben, das sie patentieren können. Was ist das Problem, was wir tun oder viele ganzheitliche Ärzte? Wir sind ja ganz kleine Fische auf dieser Welt. Ja? Es gibt auf der ganzen Welt unglaublich tolle ganzheitliche Ärzte, die ganz tolle Arbeit machen. Und was können die zeigen? Sie können ihre Patienten zeigen. Und das ist das, was wir auch jedem anbieten. Jeder, der sagt, er hat tolle Fälle mit metastasierten Patienten. Wir reden, 91% unserer Gäste, die hierher kommen, sind metastasiert. Das heißt, die haben schon Chemotherapie und Bestrahlung gemacht. Und dann sagen die Ärzte, wir können nichts mehr tun. Was soll man denn als Mensch machen, wenn ein Arzt sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun? Was ganz viele Patienten verstehen, ist, man kann nichts mehr für sie tun. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja? Erstens einmal, es gibt andere Ärzte, die etwas tun können. Und zweitens, was ganz viele Patienten gar nicht wissen, sie selber können etwas tun.
Und das ist eigentlich unser Ansatz immer gewesen. Was kann der Mensch selber machen?
Genau. Arbeiten Sie mit Ärzten zusammen?
Ja, jeden Tag.
Also wir haben vielleicht im 3E-Programm sieht es so aus, wenn also jemand zu uns kommt oder jemand für das Programm interessiert, geben wir erstmal Informationen über das Programm, dann kriegen wir einen Fragebogen, einen ausgefüllten Fragebogen, den tun wir dann intern abstimmen. Wir haben also Heilpraktiker und Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, auch mit Lothar nochmal, der sehr viel Erfahrung hat. Wir schauen uns das Fragebogen an. Wenn wir dann das Gefühl haben, weil das ist sehr wichtig, wir sind kein Krankenhaus hier. Wir können also nur Menschen hier im Programm haben, die körperlich und geistig fit sind, sich selber zu versorgen und am Programm teilzunehmen. Danach, wenn sie dann mit dem Programm beginnen würden, entscheiden sich, sie kommen, dann am zweiten Tag haben wir einen schulmedizinischen Arzt, der dann dort eine Anamnese, ein Aufnahmegespräch mit denen macht, das etwa eine halbe Stunde bis Stunde geht. Dann haben wir nochmal einen Heilpraktiker-Anamnese und dann wird erst entschieden, ob er wirklich am Programm teilnehmen kann. Also wir wollen ganz sicher gehen, dass die körperlichen Voraussetzungen da sind und dann haben wir auch schon Menschen leider nach Hause schicken müssen, weil wir die einfach nicht hier pflegen können. Wir können niemanden pflegen, also wir sind wirklich ein Seminarhaus. Also wir machen keine schulmedizinischen, also im Vergleich zu schulmedizinischen Therapien, wo man ins Krankenhaus ins Bett legt und dann kommt einer, steckt Schläuche rein. Das ist bei uns nicht. Bei uns lernt man vor allem viel. Und deswegen muss die körperliche Fitness vorhanden sein. Also deswegen haben wir Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten.
Okay, also wenn die Patienten hierher kommen Und es gibt ja dann immer, Sie sagen, es sind Seminare, die man besucht. Genau. Dann kommt auch nicht jeder Patient, einer heute, einer morgen, sondern dann, das sind praktisch dann Gruppen. Die Sie dann versorgen hier. Mhm. Okay. Und wie lange bleiben die? Wie habe ich mir so einen Ablauf vorzustellen?
Also es ist insgesamt 5 Wochen. Und diese 5 Wochen bauen sehr bewusst aufeinander auf. Also die erste Woche ist, wie schon gesagt, die Anamnese, die Aufnahme, die Gespräche. Ein Plan, ein sehr individueller Plan wird erstellt. Wir haben zwar so ein grobes Raster, trotzdem ist jeder Mensch immer noch sehr individuell. Und wir passen es an jede einzelne Person. Deswegen sind es nur kleine Gruppen. Wir haben also 10 bis 12 Personen, die als Gruppe zusammenbleiben für 5 Wochen. Die erste Woche ist ein Fokus Entspannung. Wir wollen also ganz bewusst das Körpersystem beruhigen über Entspannung. Also wir wissen ja, Parasympathikus ist der Teil des Nervensystems, der dem Körper hilft zu entspannen, aber auch zu verdauen. Der Gegenteil, der Sympathikus, Kampf- und Fluchtreaktion. Und wir wollen Entspannungsübungen machen, bewusste Meditationsübungen. Also Woche 1 ist Beruhigung. Woche 2 wollen wir so die Kraft der Visualisierung nutzen. Also wie können Gedanken uns helfen? Wie kann man selber durch Suggestion sich beruhigen, Kraft aufbauen, Vertrauen fördern? Woche 3 geht das Thema Selbstliebe. Also wie kann ich ganz bewusst so wieder Liebe, Vergebung, weil beim Thema Stress entsteht immer Wut, irgendwas läuft nicht, wir haben Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Also Liebe, Vergebung, Woche 3. Woche 4 ist dann Vertrauen aufbauen. Den inneren Teil, den inneren Motor wieder zu finden, der uns Hoffnung und Vertrauen gibt. Und Woche 5 ist die Zukunft aufbauen, die Zukunft kreieren, um dann wieder nach Hause zu gehen. Und in diesen 5 Wochen werden nur 3 Fragen beantwortet. Was muss aufhören? Wer bin ich, wenn ich ich sein darf? Was würde ich gerne in meinem Leben jetzt machen? Und das sind 3 Fragen für 5 Wochen.
Okay. Und in den 5 Wochen werden die Patienten dann auch mit dieser bestimmten Ernährung dann geschult, kann man sagen.
Genau. Ne? Also sie lernen die Öl-Eiweiß-Kost. Ja. Es gibt wöchentliche Entgiftungsarbeiten, wo ganz bewusst der Körper gestärkt wird. Und es gibt natürlich die Workshops, es gibt dann auch 1-zu-1-Coaching. Also wir machen eine ziemlich viele begleitende Dinge noch. Wir haben Lach-Yoga zum Beispiel, auch wenn manche das ein bisschen merkwürdig finden, aber Lachen hat sie als sehr hilfreich erwiesen. Wir haben sowas wie Heilmusik, wir haben Zellmembranförderung, also Zellmembranspannungsförderung, wo wir aufbauen. Manche bekommen Infusionen. Also es gibt schon, das Programm ist größer, wenn man so möchte. Insgesamt sind aber die 3 E's, werden hier unterrichtet und vermittelt.
Okay, das ist so praktisch der Leitfaden.
Ja, das ist der Leitfaden.
Ah ja, und Sie bekommen keine Zuschüsse?
Nein.
Also das ist sicherlich alles sehr teuer und aufwendig.
Sehr wichtig, weil wir beide haben uns ganz klar gesagt, das ist für uns eines der größten Risiken in unserem Leben, so ein Zentrum zu machen, weil wir persönlich mit eigenen Mitteln, 100% eigene Mittel plus, andersrum muss man sagen, kleiner Anteil eigene Mittel, Riesenanteil Förderkredite von Land Baden-Württemberg, sowas hinstellen können. Das ist gar nicht anders möglich. Es geht nur durch privates Engagement. Wir haben keinerlei Unterstützung und wir leben im Grunde genommen nicht, weil wir hier Geld verdienen wollen, sondern wir leben oder machen dieses Programm, damit Menschen mit Krebs einen Ort haben, wo sie dieses Programm erlernen können. Man kann schon sagen, Lothar, ohne diese Menschen, die uns gefragt haben, wo kann man das machen, hätten wir das nie gemacht.
Das ist richtig. Es kam ein großer Druck zustande.
Von den Menschen, die Krebs haben.
Vor jetzt über 10 Jahren, dass immer mehr Leute gesagt haben, ja, aber Herr Hirneise, Sie schreiben in Ihren Büchern, jetzt nicht mehr so viel, aber früher sehr viele Seminare und Vorträge gehalten. Aber wir wollen das lernen, wir wollen das alles machen. Und so,
also die 3 E's lernen.
So ist dieses Zentrum entstanden. Jeder von hier trägt dazu bei, dass es Menschen gut geht. Und das ist auch etwas, wir bauen nicht nur auf uns selber, wir bauen auf die Dynamik, die entsteht in so einer Gruppe. Das ist auch der Grund, warum wir nicht einfach Menschen jeden Tag wie im Krankenhaus am Montag, Dienstag, Mittwoch aufnehmen. Wir wollen, dass die gemeinsam hierher kommen und wir wollen, dass die nach 5 Wochen als Freunde gehen. Und genau das passiert auch in jeder Gruppe. Ja. Und diese Dynamik, die dort entsteht, nämlich eine Dynamik, wir ziehen uns gemeinsam in die Gesundheit. Das ist etwas, das eine große Kraft ist, wo man sich nur vorstellen kann, wenn man sowas persönlich erlebt hat. Ja. Wir glauben nicht, dass Krebs einfach ein genetisches Problem ist. Ja? Dass da irgendwas schiefläuft, also eine Mutation, wie es in der konventionellen Medizin heißt. Konventionelle Mediziner sagen, man kann nichts machen. Man muss Krebszellen zerstören und das war's. Ja? Weil das ist ein genetisches Problem, passt da ausahmen. Das stimmt einfach so nicht. Wir sehen ja, dass Krebszellen sich auch wieder zurückverwandeln können in gesunde Zellen. Und ich finde das auch einfach lächerlich, wie heute in der konventionellen Medizin das einfach negliert wird, wo einfach gesagt wird, das stimmt so nicht. Es gibt so viele Arbeiten, die zeigen, hier ist eine Krebszelle, man tut zum Beispiel den Sauerstoff weg, dann wird es eine gesunde Zelle, dann wird es eine Krebszelle. Man kann aber auch das Umgekehrte zeigen. Es gibt zum Beispiel ein bestimmtes Protein, wo an der Universität in Dresden und Leipzig schon gezeigt wurde, man gibt dieses Protein dazu und aus der Krebszelle wird wieder eine gesunde Zelle.
Warum also, macht man das nicht? Das ist jetzt eine Frage.
Das ist
der Knaller.
Wissen Sie, es gibt eine ganz einfache Antwort, aber ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sie möchten es wirklich wissen?
Ja, ich will es wissen, bitte.
Geld- und Ego-Gründe. Wissen Sie, warum ich das so ungern sage? Wenn man das heute sagt irgendwo öffentlich, dann ist man sofort irgendwie ein esoterischer Spinner oder man ist ein
Verschwörungstheoretiker. Aber das wissen wir ja schon, dass Sie das nicht sein wollen.
Ja. Wir sind es ja auch nicht. Ja, ja. Wir sind so überhaupt, ganz im Gegenteil, wir sind alles andere als esoterische Spinner. Ja. Wir sind noch nicht mal Vegetarier. Also, wissen Sie,
das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie ernähren Sie sich? Aber, ne?
Ich sage mal so. Es ist relativ einfach. Es gibt immer Hauptgründe. Systemveränderungen sind unglaublich schwierig. Und natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, ja, die machen das alle aus Geldgründen. Dann kommen alle Ärzte und sagen, oh, das sind doch Spinner, das sind Verschwörungstheoretiker. Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Ja? Aber es ist einfach so, was wir erlebt haben, nicht nur in Deutschland, weltweit. Und ich habe sehr viel in Amerika, war ich in meinem Leben. Dort ist es noch viel schlimmer wie in Deutschland. Es geht einfach in der Medizin zuerst mal nicht um den Patienten, es geht nicht um die Gesundheit, es geht um Geld. Und ob uns das gefällt, nein, es gefällt mir nicht, ist es so? Ja, so ist es.
Vielleicht kann man hier auch sagen, der Professor Dr. Lauterbach, ich glaube, das ist sein Name, Professor Dr. Lauterbach, Politiker, Mediziner, hat auch als Onkologe gearbeitet, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Krebsindustrie, wie eine Krankheit Deutschland erobert. Und das ist eigentlich das beste Buch, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, das genau aufzeigt, dass eine Industrie entstanden ist. Und eine Industrie, die weltweit 65 Milliarden nur mit Krebsmedikamenten Umsatz macht. 65 Milliarden Umsatz. Und das wird dominiert von etwa, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 40 bis 50 Firmen, die weltweit das kontrollieren. Und die höchsten Gewinnmargen haben, die es überhaupt gibt. Also wenn Sie ein DAX-Unternehmen anschauen, da kommt wieder ein Banker rein und Sie schauen den EBIT, also den Gewinn vor Steuern, dann haben die den höchsten weltweit, den es gibt, die Pharmaunternehmen. Und die, so schlimm das auch klingt, und das ist für mich so erschreckend, die freuen sich über jeden Krebskranken, weil dadurch werden die mehr Geld verdienen. Und das ist so schlimm zu hören für mich.
Also, kurz auf den zweiten Punkt eingehen, Ego-Befriedigung. Ja. Ich habe das auch immer wieder erlebt. Ja. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ich wurde schon oft angegriffen, ich habe nicht mal einen Doktortitel. Ja. Wie können Sie behaupten, dass so viele Professoren, die so intelligent sind und an Tausenden von Universitäten wird das oder jenes gelehrt, dass das nicht stimmt? Also mit welcher Arroganz behaupten Sie so etwas, Herr Hirneise? Bin ich schon öfters angegriffen worden. Und dann sage ich immer Folgendes. Schauen Sie mal, bis vor wenigen Jahren stand in allen medizinischen Lehrbüchern, alle Professoren haben das so unterrichtet, alle Medizinstudenten mussten es lernen, der Mensch hat 100.000 Gene. Heute wissen wir, der Mensch hat nicht mal 30.000 Gene. Wir wissen, dass das alles falsch war. Wir wissen, dass irgendeiner mit einer, ich sag mal, Lüge begonnen hat. Und alle haben abgeschrieben, alle haben es berichtet, alle Professoren dieser Welt, die heute Medizin an einer Universität unterrichtet, haben noch vor 10, 15 Jahren genau das unterrichtet. Und es war einfach falsch. Ja? Etwas anderes muss ich mir auch immer anhören. Ja, Herr Hirneise, wenn es denn da draußen, also in Russland, in China, in irgendwo so tolle Krebstherapien gibt, warum wissen wir denn das nicht in Deutschland? Dann würde sich das doch rumsprechen. Dann frage ich die Ärzte immer, woher beziehen Sie eigentlich Ihr Wissen? Ich weiß, wo ich mein Wissen habe, aber woher haben Sie Ihr Wissen? Die meisten Ärzte sagen, ich habe studiert an der Universität, lernen Sie nicht, was man in Russland lernt. Ja, so. Also, da kriegen Sie es nicht. Wo kriegt eigentlich ein Arzt sein Wissen anschließend her? Er geht auf irgendwelche Kongresse. Es gibt keinen einzigen Kongress in Europa von konventioneller Medizin, der nicht von der Pharma gesponsert ist. Keinen einzigen. Ich kenne alle Kongresse, ich war auf vielen von denen persönlich, es gibt keinen einzigen. Dann gibt es keine einzige Fachzeitschrift, wie das größte, also das Deutsche Ärzteblatt in Deutschland, das nicht komplett pharmakontrolliert ist. Also sage ich zu den Ärzten, woher bekommen sie ihr Wissen? Warum? Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel zeigen. In Deutschland gab es vor kurzem eine große Diskussion über Akupunktur, ob Akupunktur funktioniert. Ich sage immer zu den Ärzten, warum fliegen Sie nicht nach Peking? Warum fliegen Sie nicht nach Bangalore, nach Indien? Wissen Sie, was Sie dort sehen können? Da sehen Sie Menschen, die werden am offenen Herzen operiert, die reden während der Operation mit ihrem Chirurgen, weil sie wurden nur mit Nadeln akupunktiert, keine Anästhesie, keine Schmerzmittel, nichts. Es gibt einen schönen Film, der im ARD vor 2 Jahren gezeigt wurde. Da werden diese Kliniken zum Beispiel in Bangalore auch gezeigt. Ja? Ich sage immer, warum fliegen Sie denn dort nicht hin? Wissen Sie, was Menschen nicht tun? Sie möchten nicht das, was sie jahrelang gelernt haben, ändern. Sie möchte nicht ihr Wissen ändern. Nicht in Frage stellen. Wissen Sie, was wir immer wieder erleben? Patienten, die sind bei uns, die werden gesund. Und dann sagen die, ich möchte jetzt zu meinem Hausarzt gehen oder zu meinem Universitätsprofessor und dem sagen, du schau mal, du hast doch gesagt, ich muss bald sterben, du kannst nichts mehr für mich machen, ich bin wieder gesund. Was wäre die normale, für uns zwei Logiker, ja, die normale Reaktion eines Arztes, zu den Patienten zu fragen, Herr Müller, Frau Schmidt, was haben Sie denn getan? Wieso sind Sie denn gesund geworden? Wissen Sie, was die Reaktion von fast jedem Arzt ist? Hauen Sie ab, ich will nicht wissen, was Sie gemacht haben. Irgend Voodoo oder irgendetwas. Nein, die Menschen haben kein Voodoo gemacht, wenn sie hier waren. Die Menschen haben sich anders ernährt, die haben ihr Leben geändert, die haben Entgiftungstherapien gemacht, die haben ihr spirituelles Leben neu überdacht und so weiter. Das ist harte Arbeit.
Fakt ist, dass Ihre Patienten, Ihre Gäste, ja, wie Sie sie nennen, aus der ganzen Welt kommen, dass sie sich informieren und dass sie dann irgendwann dann hier oben in Buch landen. Ja. Sie haben das Haus hierher gestellt und Sie haben es aus Überzeugung hierher gestellt. Ja, es gibt sie jetzt seit 10 Jahren. Ja, sie dürfen Jubiläum feiern.
Jubiläum, ja, wir sind da.
Und dann gibt es einen Tag der offenen Tür und dann möchten wir einfach die Zuschauer einladen, herzukommen. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wirklich intensive Interview, für den Talk und dann, sagen wir bis zum Tag der offenen Tür. Ne? Alles Gute Ihnen und vor allen Dingen auch Ihren Patienten, Ihren Gästen, wie Sie gerne benannt werden.
Wir bedanken uns bei Ihnen. Herzlichen Dank.
Und dann sagen wir bei den Zuschauern Tschüss.